Das Bekenntnis. Das Sittengesetz bindet für immer alle, sowohl die Gerechtfertigten als auch die anderen, zum Gehorsam gegen dasselbe, und dies nicht nur hinsichtlich der darin enthaltenen Materie, sondern auch in Bezug auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Auch löst Christus im Evangelium diese Verpflichtung keineswegs auf, sondern stärkt sie vielmehr. Westminster Bekenntnis, Kapitel 19, Abschnitt 5. Einleitung. Es gibt eine seltsame und hartnäckige Neigung im menschlichen Herzen, auch im Wiedergeborenen, sich einzureden, die Gnade mache die Gebote überflüssig. Die Argumentation läuft, unausgesprochen oder ausdrücklich, etwa so: Wenn ich allein aus Glauben gerechtfertigt bin, ohne Werke des Gesetzes, dann muss das Gesetz selbst eine verbrauchte Größe sein, ein Bund, den ich hinter mir gelassen habe, ein strenger Lehrmeister, dessen Schulzimmer ich endgültig verlassen dürfte. Dankbarkeit wird künftig bewirken, was früher das Gebot erzwang. Der Geist wird leiten, wohin einst der Dekalog dirigierte. Und so mag das Sittengesetz, nachdem es seine diagnostische Arbeit getan und mich zu Christus getrieben hat, still in den Hintergrund des christlichen Lebens treten. Dieser Impuls ist nicht neu. Er beunruhigte die apostolische Gemeinde, wie die dringlichen Fragen des Paulus im Römerbrief zeigen. Er brach mit Macht in der frühen Reformation hervor, als gewisse Schwärmer Luther und Calvin vorwarfen, sie predigten ein Evangelium, das den Menschen die Freiheit lasse zu sündigen, wie sie wollten. Und er stellte sich der Westminster-Versammlung in den 1640er Jahren unmittelbar entgegen, als antinomistische Lehrer in England behaupteten, das Sittengesetz habe überhaupt keine bindende Autorität mehr über die Glaubenden. Die Väter antworteten mit der ihnen eigenen Präzision, und diese Antwort halten wir heute Morgen in Abschnitt 5 des 19. Kapitels in Händen, kaum 60 Worte, die eine Wahrheit von bleibendem seelsorgerlichem Gewicht verteidigen. Die Behauptung könnte nicht klarer sein. Das Sittengesetz ist keine zeitweilige Einrichtung, kein Bund der Werke, der durch einen Gnadenbund ersetzt worden wäre, welcher ohne Gebote auskommt. Es ist der immerwährende Ausdruck des gerechten Willens des Schöpfers für alle seine Bildträger, und es bindet jeden Menschen, den Gerechtfertigten nicht weniger als den Ungerechtfertigten, zum Gehorsam. Christus löst diese Verpflichtung nicht etwa auf, weil er das Gesetz erfüllt hat. Er stärkt sie. Das Evangelium senkt Gottes Maßstab nicht. Es erhöht unsere Fähigkeit, ihm zu entsprechen, und vertieft unsere Liebe zu ihm. Was hier auf dem Spiel steht, verdient einen Augenblick des Innehaltens. Wenn das Sittengesetz den Glaubenden nicht mehr bindet, dann hat das christliche Leben keine objektive Gestalt mehr. Heiligkeit wird zu dem, was der Einzelne oder die Gemeinschaft dafür hält. Die 10 Gebote werden zu 10 Vorschlägen, und die reiche Bestimmtheit des geoffenbarten Willens Gottes löst sich auf in vages Gerede von Liebe. Und dem Geist folgen Wendungen, die, von den Geboten gelöst, die bestimmen, was die Liebe fordert und was der Geist hervorbringt, nahezu jede beliebige Bedeutung annehmen können. Eine Kirche, die das Sittengesetz als Lebensregel verliert, wird nicht geistlicher. Sie wird weltlicher, denn sie hat keinen festen Maßstab mehr, an dem sie die Leitung des Geistes von den Regungen des Fleisches unterscheiden könnte. Die Westminster-Väter erkannten diese seelsorgerliche Gefahr mit einer Klarheit, die an die Propheten des Alten Bundes erinnert. Ihre 60 Worte sind ein Anker, der in den Sturm geworfen wird. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus entfaltet in Römer 13 eine Lehre, die den Fluchtpunkt dieses ganzen Abschnitts bildet. Er schreibt: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das Gewicht dieser Sätze liegt nicht allein in dem, was sie sagen, sondern in dem, was sie voraussetzen. Paulus zitiert 4 der 10 Gebote wörtlich und erklärt sie für gültig. Er sagt nicht, die Gebote seien durch die Liebe ersetzt. Er sagt, die Liebe sei ihre Erfüllung. Ein Gesetz, das erfüllt wird, ist nicht abgeschafft. Ein Maßstab, dem entsprochen wird, ist nicht für ungültig erklärt. Die Liebe ist nicht die Alternative zum Gesetz. Sie ist die Summe des Gesetzes, seine innere Einheit und sein tiefster Antrieb. aber sie bleibt angewiesen auf die konkreten Gebote, die ihr sagen, was sie tun soll. Ohne das Verbot des Ehebruchs weiß die Liebe nicht, dass eheliche Treue zu ihren Pflichten gehört. Ohne das Verbot des Diebstahls weiß sie nicht, dass das Eigentum des Nächsten zu achten ist. Die Gebote geben der Liebe ihr Gerüst. Die Liebe gibt den Geboten ihre Seele. Beide gehören untrennbar zusammen. Das griechische Wort, das Paulus für Erfüllung verwendet, ist Plama, die Fülle, die volle Verwirklichung. Es ist dasselbe Wort, das im Kolosserbrief erscheint, wo Paulus sagt, in Christus wohne die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Liebe ist also nicht ein kleineres Gesetz, das das Größere ablöst. Sie ist die Fülle des Gesetzes, seine vollkommene Verwirklichung in der Tat. Wer liebt, tut alles, was das Gesetz fordert, und mehr als das. Aber er weiß nur durch das Gesetz, was zu tun die Liebe ihn drängt. Die zweite grundlegende Stelle findet sich im 1. Timotheusbrief. Paulus schreibt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, und weiß dies, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn etwas anderes der heilsamen Lehre zuwiderläuft. Der Abschnitt ist aufschlussreich, weil Paulus hier einen Lasterkatalog aufstellt, der sich auffallend eng an die zweite Tafel des Dekalogs anlehnt. Vatermörder und Muttermörder verletzen das fünfte Gebot. Totschläger das sechste. Unzüchtige und Knabenschänder das siebte. Menschenhändler das achte. Lügner und Meineidige das neunte. Paulus setzt voraus, dass das Sittengesetz nach wie vor den Messstab bildet, an dem die Sünde gemessen wird, und dass es nach wie vor die Aufgabe hat, den Ungerechten zu überführen. Dass es dem Gerechten nicht gegeben ist, bedeutet nicht, dass der Gerechte es ignorieren darf. Es bedeutet, dass der Gerechte unter der Leitung des Geistes bereits tut, was das Gesetz fordert, und darum die Drohung des Gesetzes ihn nicht mehr trifft. Aber der Inhalt des Gesetzes bleibt der Messstab, an dem sich erweist, ob jemand gerecht lebt oder nicht. Die dritte Stelle führt uns ins Herz der neuen Bundesverheißung. Durch den Propheten Jeremia spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben und in ihr Herz schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Das hebräische Wort Kardia, das Herz, meint in der Sprache des Alten Testaments nicht das Gefühl im Gegensatz zum Verstand, sondern den innersten Kern der Person, das Zentrum des Denkens, Wollens und Fühlens. Die Verheißung des neuen Bundes besagt nicht, dass das Gesetz abgeschafft und durch etwas anderes ersetzt wird. Sie besagt, dass dasselbe Gesetz, das am Sinai auf steinerne Tafeln geschrieben wurde, nun in das lebendige Gewebe der erneuerten Persönlichkeit eingraviert wird. Der Ort der Inschrift wechselt, vom Stein zum Herzen. Die Wirkung wechselt, von äußerer Forderung zu innerer Neigung. Aber der Text bleibt derselbe. Gott schreibt keinen neuen Dekalog. Er schreibt den alten in neuer Weise an einen neuen Ort. Die Kontinuität des Gesetzes ist das Rückgrat der neuen Bundesverheißung. Paulus greift diesen Gedanken im 2. Korintherbrief auf und entfaltet ihn in einer Gegenüberstellung, die zu den Künsten des Neuen Testaments gehört, wenn aber schon der Dienst, der den Tod bringt und mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr der Dienst, der den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Der Dienst, der den Tod bringt, meint das Gesetz, insofern es dem gefallenen Menschen ohne den Geist begegnet. Der Buchstabe tötet, weil der Sünder das Gesetz liest und an ihm zerbricht. Aber der Geist macht lebendig, und zwar nicht, indem er vom Gesetz wegführt, sondern indem er in das Gesetz hineinführt, es aufschließt, es liebenswert macht und die Kraft schenkt, ihm zu folgen. Das Gesetz, das auf Steintafeln geschrieben steht, bleibt dasselbe. Was sich ändert, ist der Dienst vom Buchstaben, der tötet, zum Geist, der lebendig macht. Das Sittengesetz im Neuen Bund ist nicht weniger anspruchsvoll als im Alten. Es ist unendlich mehr ermächtigt. Fünftens bezeugt Paulus die fortdauernde Geltung des Sittengesetzes auf eine Weise, die oft übersehen wird. Er zitiert die Gebote des Dekalogs als selbstverständlich gültig, wenn er konkrete ethische Anweisungen gibt. Im Epheserbrief schreibt er: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Paulus sagt nicht, das Gebot, das einmal galt. Er sagt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Die Gegenwartsform zeigt an, dass das fünfte Gebot für die christliche Gemeinde in Kraft steht, nicht als Relikt einer vergangenen Heilsordnung, sondern als gegenwärtig bindender Wille Gottes. Der Apostel der Freiheit vom Gesetz als Heilsweg ist zugleich der Apostel, der die Gebote des Dekalogs als selbstverständliche Richtschnur des christlichen Gehorsams zitiert. Schließlich fasst Paulus in Römer 8 das Verhältnis von Gesetz und Evangelium in einer Verdichtung zusammen, die in der ganzen Schrift ihresgleichen sucht, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das Gesetz kann fordern, aber es kann dem gefallenen Menschen nicht die Kraft geben, seine Forderung zu erfüllen. Es kann das Ziel zeigen, aber es kann den Lahmen nicht zum Ziel tragen. Das tut Gott in Christus und durch den Geist. Aber das Ziel dieses göttlichen Handelns verdient festgehalten zu werden, es geschieht, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde. Das Gesetz bleibt der Messstab. Seine Forderung wird nicht herabgesetzt. Sie wird auf einem neuen Weg erreicht, nicht durch die Kraft des Fleisches, die das Gesetz immer nur übertreten kann, sondern durch die Kraft des Geistes, der das Gesetz in uns zur Erfüllung bringt. Das Evangelium schafft das Gesetz nicht ab. Es schafft den Gehorsam, den das Gesetz fordert. Was alle diese Schriftstellen vereint, ist eine doppelte Überzeugung: Das Sittengesetz steht in ungebrochener Geltung, und das Evangelium ist nicht seine Aufhebung, sondern seine Ermöglichung. Das Evangelium löst nicht die Forderung des Gesetzes. Es löst die Unfähigkeit des Sünders, ihr zu entsprechen. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter diesen Abschnitt formulierten, taten sie es in einem England, das von der antinomistischen Kontroverse zerrissen war. Prediger wie John Eaton und Tobias Crisp hatten gelehrt, dass die Glaubenden vom Gesetz als Lebensregel vollständig befreit seien. Das Gesetz gehöre dem alten Bund an und habe so wenig Anspruch auf das Gewissen des Christen wie die levitischen Speisegebote. Einige gingen so weit zu behaupten, der Glaubende brauche seine Sünde nicht einmal mehr zu bekennen, denn alle Sünde, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, sei am Kreuz vergeben, und Gott sehe in seinen Kindern keine Übertretung mehr. Was immer an diesen Lehren aufrichtig fromm gemeint war, es war eine seelsorgerliche Katastrophe. Es durchtrennte den Nerv der Heiligung. Es verwechselte Rechtfertigung mit Heiligung, den Grund der Annahme mit der Gestalt der Dankbarkeit. Und es widersprach in ungezählten Schriftstellen dem klaren Wortlaut der Bibel. Abschnitt 5 ist die sorgfältige, komprimierte Antwort der Versammlung. Jede Wendung ist mit Bedacht gewählt und trägt theologisches Gewicht. Das Sittengesetz bindet für immer alle. Das Wort für immer leistet Schwerstarbeit. Die Zeremonialgesetze, so erklärte Abschnitt 3, sind unter dem neuen Bund abgetan. Die Judizialgesetze, so erklärte Abschnitt 4, endeten mit dem Staatswesen Israels. Aber das Sittengesetz, die 10 Gebote als Inbegriff des bleibenden Willens Gottes für das menschliche Handeln, bindet immerwährend. Es wurde Adam vor dem Fall gegeben, am Sinai neu verkündet und bleibt in Kraft bis zur Vollendung aller Dinge. Keine Haushaltung, keine Bundesverwaltung, kein Fortschritt der Heilsgeschichte setzt es außer Kraft. Es ist der unveränderliche Ausdruck des unveränderlichen Wesens des unveränderlichen Gottes. Sowohl die Gerechtfertigten als auch die anderen. Mit dieser Wendung schneiden die Väter der antinomistischen Behauptung die Wurzel ab. Die Rechtfertigung verringert die Verpflichtung nicht. Der Glaubende, der durch den Glauben an Christus für gerecht erklärt wurde, ist nicht weniger an das Sittengesetz gebunden als der Ungläubige, der unter seiner Verdammnis steht. Der Grund der Verpflichtung unterscheidet sich: Der Ungläubige ist als Geschöpf unter dem Bund der Werke gebunden, der Glaubende als erlöstes Kind unter dem Gnadenbund. Aber die Verpflichtung selbst bleibt. Die Gnade macht den Gehorsam nicht überflüssig. Sie macht ihn möglich und liebenswert. Nicht nur hinsichtlich der darin enthaltenen Materie, sondern auch in Bezug auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Hier sprechen die Väter zwei unterschiedliche Gründe der Verpflichtung an. Der erste ist die innere Güte und Gerechtigkeit des Gesetzesinhalts, die darin enthaltene Materie. Gebote gegen Mord, Diebstahl, Ehebruch und falsches Zeugnis sind keine willkürlichen Regeln, die Gott auch anders hätte erlassen können. Sie spiegeln die sittliche Ordnung des Universums, wie sie aus dem Wesen ihres Schöpfers hervorgeht. Sie zu übertreten heißt, gegen die Wirklichkeit selbst zu handeln. Der zweite Grund aber ist noch grundlegender, die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Selbst wenn der Sinn eines einzelnen Gebotes der menschlichen Vernunft nicht unmittelbar einleuchtete, begründet die bloße Tatsache, dass der Schöpfer es gebietet, die Verpflichtung. Das Gesetz ist nicht der weise Ratschlag eines wohlwollenden Beraters. Es ist das Dekret dessen, der uns gemacht hat und dem wir unser Dasein verdanken. Darum lautet die Vorrede der 10 Gebote nicht, hier sind 10 Anregungen für ein gelingendes Leben, sondern, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst. Der Imperativ ruht auf dem Indikativ der göttlichen Identität, und dieser Indikativ hat sich nicht geändert, weil wir gerechtfertigt worden sind. Gott bleibt unser Schöpfer und Herr, auch nachdem er unser Erlöser und Vater geworden ist. Auch löst Christus im Evangelium diese Verpflichtung keineswegs auf, sondern stärkt sie vielmehr. Das Wort auflösen ist mit Bedacht gewählt. Es greift das griechische Katalysei aus der Bergpredigt auf, wo Christus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das Evangelium befreit uns nicht von den Ansprüchen des Gesetzes. Es vertieft sie. Christus stärkt die Verpflichtung des Gesetzes auf mindestens 3 Weisen. Erstens durch seine Lehre, in der Bergpredigt dehnt er die Reichweite des Gesetzes von der äußeren Tat auf die innere Regung aus, vom Mord zum Zorn, vom Ehebruch zur Lust, vom Meineid zur schlichten Wahrhaftigkeit. Zweitens durch sein Vorbild, er hielt das Gesetz vollkommen, und die mit ihm Vereinten sind berufen zu wandeln, wie er gewandelt ist. Drittens durch seinen Geist, die neue Bundesverheißung lautet nicht, das Gesetz werde zurückgezogen, sondern es werde ins Herz geschrieben, so dass der Gehorsam aus innerer Umgestaltung fließt und nicht aus äußerem Zwang. Theologische Tiefe. Calvins Behandlung des dritten Gebrauchs des Gesetzes, des Usus Didacticus oder Usus Normativus, den er für den vornehmsten Gebrauch hielt, legt das tiefste theologische Fundament für das, was die Väter in diesem Abschnitt behaupten. In der Institutio führt Calvin aus, das Gesetz diene den Glaubenden als Regel des Lebens, um sie zu lehren, was der Wille Gottes ist, und sie zum Gehorsam zu ermahnen. Ohne das Gesetz wäre der Glaubende wie ein Wanderer ohne Karte, ungewiss, welcher Pfad zum Ziel der Heiligkeit führt. Das Gesetz deckt nicht nur die Sünde auf, der erste Gebrauch, und hält das Böse in der Gesellschaft zurück, der zweite Gebrauch. Es unterweist den Wiedergeborenen ausdrücklich in der Gerechtigkeit. Das Gesetz ist dem Fleisch, schreibt Calvin mit der ihm eigenen erdverbundenen Bildhaftigkeit, wie eine Peitsche einem trägen und störrischen Esel, um ihn zur Arbeit aufzustacheln. Selbst der Glaubende, in dem der Geist wohnt, trägt noch ein träges Fleisch an sich, das den Stachel des Gesetzes braucht, um in der Heiligung voranzukommen. Hier setzte Calvin einen eigenen Akzent, der freilich nicht im Gegensatz zu Luther selbst stand. Luther hatte den Anklage- und Verurteilungsgebrauch des Gesetzes stark betont, und gerade in der antinomistischen Kontroverse der späten 1530er Jahre hatte er gegen Johannes Agricola ausdrücklich verteidigt, dass das Gesetz den Glaubenden weiterhin als Zuchtmeister und Weisung diene. Wo Calvin über Luther hinausging, war die konsequente Ausarbeitung des dritten Gebrauchs, dass das Gesetz die Wiedergeborenen nicht nur erzieht, sondern geradezu ihre tägliche Wegweisung im dankbaren Gehorsam bildet. Das ins Herz geschriebene Gesetz macht das auf Tafeln geschriebene nicht überflüssig. Es bestätigt und verinnerlicht es. Das äußere Wort des Gesetzes unter dem Vorwand des inneren Geistes beiseite zu legen, öffnet jeder subjektiven Täuschung Tür und Tor. Der Geist und das Gesetz sind nicht Gegenspieler, sondern Verbündete. Turretin geht die Frage mit der ihm eigenen systematischen Gründlichkeit an. Er stellt sie unmittelbar, ist das Sittengesetz unter dem neuen Bund abgeschafft? Seine Antwort ist eine Reihe sorgfältiger Unterscheidungen. Das Gesetz ist abgeschafft hinsichtlich seiner Bundesfunktion. Es ist nicht länger das Instrument eines Bundes der Werke, durch den wir uns das Leben verdienen müssen. Das Gesetz ist abgeschafft hinsichtlich seiner verdammenden Macht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Gesetz ist abgeschafft hinsichtlich des knechtischen Schreckens. Wir gehorchen nicht mehr aus sklavischer Furcht vor der Strafe. Aber das Gesetz ist nicht abgeschafft hinsichtlich seiner anleitenden Aufgabe, es bleibt die Richtschnur der Gerechtigkeit. Diese dreifache Aufhebung, verbunden mit einem einzigen Festhalten, ist genau die Logik, die die Westminster-Väter in einem verdichteten Satz zusammenfassen. Turretins Unterscheidung hat eine seelsorgerliche Spitze, die man nicht übersehen darf. Wenn ein Glaubender fragt, bin ich noch unter dem Gesetz, dann lautet die reformierte Antwort nicht einfach ja oder nein. Sie lautet, es kommt darauf an, was du meinst. Meinst du, bin ich unter dem Gesetz als einem Bund, der mich verdammt, wenn ich ihn breche? Dann lautet die Antwort, nein, Christus hat den Fluch des Gesetzes für dich getragen. Meinst du, bin ich unter dem Gesetz als eine Richtschnur, die mir zeigt, wie ich in Dankbarkeit leben soll? Dann lautet die Antwort, ja, und du wirst diese Richtschnur lieben lernen, je mehr du Christus liebst, der sie für dich erfüllt hat. Watson bringt in seiner Auslegung der 10 Gebote die seelsorgerliche Wärme, die jeder theologischen Präzision zur Seite gehen muss. Er greift den Einwand unmittelbar auf, sagt der Apostel nicht, ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und er antwortet, der Apostel redet hier nicht vom Gesetz als Richtschnur, sondern vom Gesetz als Bund. Unter dem Gesetz als Bund stehen heißt, durch eigenen Gehorsam stehen oder fallen, das Leben durch Tun suchen. Aus dieser Knechtschaft ist jeder Glaubende herrlich befreit. Aber unter dem Gesetz als Richtschnur stehen heißt, es als die Unterweisung des Vaters empfangen, den Weg der dankbaren Liebe, das Muster der Familienähnlichkeit. Watson schreibt, wer vom Gesetz als Bund befreit ist, betrachtet es dennoch als Richtschnur. Er sieht das Gesetz als seinen Ratgeber und Wegweiser an. Die Unterscheidung von Bund und Richtschnur durchzieht diesen ganzen Abschnitt wie ein goldener Faden. Bullinger entfaltet in den Dekaden denselben Gedanken, aber er tut es mit einer Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Gemeinde, die den Seelsorger verrät. Er besteht darauf, dass die bleibende Geltung des Sittengesetzes nicht eine Last ist, die dem Evangelium hinzugefügt wird, sondern die notwendige Form, in der das Evangelium gelebt wird. Ein Hausvater, der seinen Kindern vergibt, hebt damit nicht die Hausregeln auf. Er befreit die Kinder von der Strafe, nicht von der Ordnung des Hauses. Und ein Kind, das die Vergebung des Vaters erfahren hat, wird die Hausregeln nicht als drückendes Joch empfinden, sondern als den Rahmen, in dem die Gemeinschaft mit dem Vater gedeiht. So ist es mit dem Gesetz Gottes. Der begnadigte Sünder fragt nicht, wie wenig muss ich tun, um nicht bestraft zu werden. Er fragt, was gefällt dem, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Abrakel, in seinem redlichen Gottesdienst, fügt eine Beobachtung hinzu, die den inneren Zusammenhang von Gesetz und Bund auf eine Weise erhält, wie es nur die niederländische Föderalschule vermochte. Das Sittengesetz, so Abrakel, ist der Inhalt des Bundes der Werke, aber es ist auch der Inhalt des Gnadenbundes, nur unter einem anderen Prinzip. Im Bund der Werke lautete das Prinzip, tu dies, so wirst du leben. Im Gnadenbund lautet es, lebe, und darum tu dies. Der Inhalt ist derselbe, die 10 Gebote als Zusammenfassung des göttlichen Willens. Aber die Reihenfolge hat sich umgekehrt. Das Leben, das im Bund der Werke die Belohnung des Gehorsams gewesen wäre, ist im Gnadenbund das Geschenk, das dem Gehorsam vorausgeht und ihn hervorbringt. Die Rechtfertigung geht der Heiligung voraus, aber die Heiligung folgt der Rechtfertigung mit derselben Notwendigkeit, mit der die Frucht dem Baum folgt. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, prüfe deine Haltung gegenüber dem Gesetz Gottes. Jeder, der sich einen Christen nennt, sollte sich in diesem Punkt ehrlich prüfen. Wenn du die 10 Gebote liest oder hörst, nicht als geschichtliches Überbleibsel, sondern als den lebendigen Willen Gottes für dein Leben, was regt sich in deinem Herzen? Ist es Widerstand, ein leiser Unwille, dass diese Forderungen überzogen seien, ein Wunsch, dass bestimmte Gebote abgemildert oder beiseite gelegt werden könnten? Oder ist es die Antwort des Psalmisten, wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag? Die gerechtfertigte Seele liebt das Gesetz, nicht als Leiter, um in den Himmel zu klettern, sondern als die Hausordnung des Vaters, die Familienähnlichkeit, den Pfad der dankbaren Liebe. Wenn das Gesetz dich reizt, stimmt etwas nicht, und zwar nicht mit dem Gesetz, sondern mit deinem Herzen. Du musst vielleicht neu zum Evangelium zurückkehren und wieder lernen, dass derselbe Gott, der das Gesetz gab, seinen Sohn gab, um es für dich zu erfüllen. Dankbarkeit, nicht Willenskraft, ist der Motor des evangelischen Gehorsams. Zweitens, trenne das Gesetz niemals vom Gesetzgeber. Die Väter waren sorgfältig darauf bedacht, die Verpflichtung des Gesetzes in Bezug auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat, zu gründen. Das bedeutet, jeder Akt des Gehorsams ist ein Akt der Anbetung und jeder Akt des Ungehorsams ist ein Akt der Rebellion, nicht gegen ein abstraktes Moralsystem, sondern gegen einen persönlichen Gott. Wenn du dich einem Gebot widersetzt, verletzt du nicht nur eine Regel. Du trotzdem, der dich gemacht hat. Wenn du ein Gebot hältst, befolgst du nicht nur eine Anweisung. Du ehrst deinen Schöpfer. Das verwandelt Ethik von Pflichterfüllung in Hingabe. Die Frage ist nicht, was sagt die Regel, sondern, was fordert mein Herr? Und die Antwort lautet, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die praktische Reichweite dieser Wahrheit ist weit. Keine Sünde ist gering, weil keine Sünde gegen eine geringe Autorität begangen wird. Eine kleine Lüge, ein geringfügiger Diebstahl, eine harmlose Lust, jede davon ist nicht ein Verstoß gegen eine abstrakte Skala des Unrechts, sondern ein Angriff auf den lebendigen Gott, dessen Wort sie verletzt. David verstand das, als er nach seiner Sünde mit Bathsheba ausrief, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Er hatte Uria geschädigt, Bathsheba geschädigt, das Volk geschädigt, aber der letzte Bezugspunkt jeder Sünde ist der Gott, dessen Gesetz sie bricht. Und umgekehrt adelt das auch jeden Akt des Gehorsams. Wenn du die Wahrheit sagst, wo es dich etwas kostet, wenn du deine Eltern ehrst, obwohl sie unvollkommen sind, wenn du am Tag des Herrn von deiner Arbeit ruhst, obwohl die Welt dich zurückruft, dann befolgst du nicht nur Regeln. Du beugst das Knie vor deinem Schöpfer, und er sieht es. Drittens, blicke auf Christus als das Vorbild und die Kraft des Gehorsams. Der letzte Satz unseres Abschnitts, auch löst Christus im Evangelium diese Verpflichtung keineswegs auf, sondern stärkt sie vielmehr, weist uns auf den, der das Gesetz vollkommen hielt und der nun durch seinen Geist unseren unvollkommenen, aber wirklichen Gehorsam wirkt. Versuche den Gehorsam nicht in eigener Kraft, als gäbe das Evangelium dir eine saubere Tafel und überließe es dann dir, sie durch schiere Entschlossenheit zu füllen. Das ist der alte Bund in der Sprache des Neuen gekleidet. Bleibe vielmehr in Christus wie die Rebe am Weinstock. Sein Gesetzesgehorsam wird dir zur Gerechtigkeit angerechnet und sein Geist wirkt in dir, die Frucht des Gehorsams hervorzubringen. Das Gesetz schickt dich zu Christus, wenn du versagst, um Vergebung zu empfangen. Und Christus schickt dich zum Gesetz zurück, damit du weißt, wie du wandeln sollst. Viertens, widerstehe der Versuchung, Ausnahmen zu machen. Jakobus warnte, dass der, der das ganze Gesetz hält, aber an einem einzigen Punkt strauchelt, des ganzen Gesetzes schuldig ist. Das menschliche Herz ist unerschöpflich im Ersinnen von Ausnahmen, ich weiß, das siebte Gebot verbietet den Ehebruch, aber meine Umstände sind besonders. Ich weiß, das achte Gebot verbietet den Diebstahl, aber dieser kleine Betrug dient einem höheren Zweck. Ich weiß, das erste Gebot verlangt die ungeteilte Treue zu Gott, aber mein Beruf, meine Familie, meine Sicherheit, das sind doch wohl erlaubte Nebentreuen. Das Gesetz lässt solche Verhandlungen nicht zu. Jedes Gebot kommt von demselben Thron, und eines zu verweigern heißt, die Autorität des Königs zu verweigern. Das ist demütigend, zutiefst demütigend, und genau das ist der Punkt. Das Gesetz ist darauf angelegt, alle Selbstgerechtigkeit zu zertrümmern und uns zu Christus zu treiben, auch während es uns im dankbaren Leben anleitet. Fünftens, lehre das Gesetz denen, die dir anvertraut sind. Eltern, ihr erzieht nicht Kinder, die nur nett sein müssen. Ihr erzieht Bildträger Gottes, die wissen müssen, was ihr Schöpfer von ihnen fordert. Reduziert die christliche Ethik nicht auf vage Grundsätze von Freundlichkeit und Großzügigkeit, während ihr die konkreten Gebote des Dekalogs vernachlässigt. Lehrt die Gebote in ihrer ganzen Fülle, was jedes Einzelne fordert und was es verbietet. Lehrt sie evangelisch, indem ihr immer auf Christus hinweist als den, der sie gehalten hat und der ihre Übertretung vergibt. Aber lehrt sie. Eine Generation, die das Gesetz nicht kennt, wird auch das Evangelium nicht kennen, denn das Evangelium wird sinnlos ohne die Sündenerkenntnis, die das Gesetz wirkt. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, schrieb Paulus, und ohne diese Erkenntnis wird das Kreuz zur Lösung eines Problems, von dem niemand weiß, dass er es hat. Sechstens, lass das Gesetz dein Lied sein. Der Psalmist, der das Gesetz liebte, tat mehr, als es zu studieren. Er sang es. Das längste Kapitel der Bibel, Psalm 119, ist ein einziger Lobgesang auf das Gesetz Gottes, und es ist kein Zufall, dass es als kunstvolles Akkustichen gestaltet ist, als wollte der Dichter sagen, von Aleph bis Tav, von A bis Z, durchdringt das Gesetz mein ganzes Leben, und ich will es mit jedem Buchstaben meines Mundes preisen. Deine Gebote sind mein Lied im Hause meiner Pilgerschaft. Der Glaubende, der das Gesetz nur als unerbittliche Forderung kennt, hat noch nicht begriffen, dass das Gesetz aus dem Mund dessen kommt, der die seinen liebt. Ein Lied, das man singt, ist kein Joch, das man schleppt. Es ist eine Freude, die man mit anderen teilt. Das gesungene Gesetz ist das Gesetz des neuen Bundes, nicht weniger fordernd, aber unendlich liebenswerter, weil es vom Geist in die Melodie der Erlösung eingewoben wird. Gebet. Herr, unser Gott, großer und heiliger Schöpfer, dessen Gesetz der Abglanz deines vollkommenen Wesens ist. Wir beugen uns vor dir in der Verwunderung, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast über deinen Willen, sondern klar und deutlich in deinen Geboten zu uns gesprochen hast. Wir bekennen, dass unsere Herzen sich allzu oft gegen dein Gesetz gesträubt haben. Wir haben es als Last empfunden, wo du es als Gabe gegeben hast. Wir haben Ausnahmen gesucht, wo du mit göttlicher Vollmacht gesprochen hast. Wir haben uns eingeredet, Gnade bedeute die Aufhebung der Gerechtigkeit, wo sie doch in Wahrheit die Gerechtigkeit auf ein Fundament stellt, das fester ist, als unser eigener Gehorsam es je sein könnte. Wir preisen dich für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen, der jedes Gebot an unserer Stelle gehalten, jede Strafe für uns getragen hat und nun zu deiner Rechten für uns eintritt. Wir danken dir, dass seine Gerechtigkeit uns durch den Glauben zugerechnet wird und dass sein Geist in uns wirkt und dein Gesetz in unsere Herzen schreibt und uns befähigt, in deinen Ordnungen zu wandeln. Schenke uns eine wachsende Liebe zu deinen Geboten. Lass uns niemals meinen, dass die Rechtfertigung die Verpflichtung verringert. Lass uns niemals die Gnade als Freibrief für die Sünde missbrauchen. Lass vielmehr die Süßenfesseln deiner erlösenden Liebe uns enger an deinen Willen binden, als es die Furcht je vermocht hätte. Mach dein Gesetz zu unserem Nachdenken am Tag und zu unserem Lied in der Nacht. Lass uns mit dem Psalmisten sprechen, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. Für deine Kirche in dieser Zeit erbitten wir eine Wiederentdeckung des heiligen Gehorsams, nicht den finsteren Zwang des Selbstgerechten und nicht die sorglose Freiheit des Antinomisten, sondern die freudige, vom Geist gewirkte Übereinstimmung mit deinem Willen, die das Geburtsrecht eines jeden Kindes Gottes ist. Erwecke Lehrer, die den ganzen Ratschluss deines Wortes verkündigen. Stärke Eltern, ihre Kinder in deinen Geboten zu unterweisen. Und beschleunige den Tag, an dem die Erkenntnis deiner Herrlichkeit die Erde bedeckt, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken, und jedes Knie sich beugt vor dem König, dessen Gesetz Freiheit und dessen Dienst vollkommene Freude ist. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Amen.